Ach ja, danke. Und nochmal guten Morgen und herzlich willkommen. Und vielen, vielen Dank, dass ihr mich so herzlich hier willkommen heißt, immer wieder über die Jahre. Ja, das ist schon so lange. Es fühlt sich gar nicht so lange an, ne? Wenn ich dann wieder hier bin, ist ja, als ob, ne, das irgendwie vor kurzem war. Aber ich bin dankbar. Und ich fühle mich als Teil von euch und definitiv bin ich eine von euren Missionaren. Ich habe absolut von der Gemeinde profitiert und ich weiß, von den Christen, das sage ich euch auch immer, das möchte ich wirklich jetzt nochmal öffentlich sagen, einfach ein Dankeschön und ich möchte euch Ehre geben für das, was ihr immer wieder in Generationen hier in der Gemeinde investiert habt, in geistlichen Wachstum, Jüngerschaft und Liebe. Und das ist war für mich wirklich einfach ein Fundament, auf das ich aufbauen konnte. Danke dafür. Und ja, für euch einfach eine Ermutigung, ihr seid genau in der richtigen Gemeinde, ne? Falls ihr euch gewundert habt, absolut. Ja, wie gesagt, es ist mir eine Freude, hier zu sein. Und ihr habt das Video gesehen, ihr habt einfach gesehen, was Gott auf der ganzen Welt macht. Und was wir so ein bisschen sehen, ist, dass es sind besondere Zeiten gerade. Wir befinden uns in einer Zeitenwende. Und das ist immer mal wieder passiert in der Weltgeschichte, aber auch in der Geistesgeschichte. Immer wieder mal in der Bibel sieht man, da gibt es so ein Zeitabschnitt, im Englischen würde ich sagen, eine Season. Und dann kommt Gott und greift ein und dann passiert was anderes. Dann ist eine andere Zeit. Und dann handelt Gott auch etwas anders mit seinem Volk. Und darüber möchte ich heute so ein bisschen erzählen, was Gott auf mein Herz gelegt hat in diesem Zeitpunkt, in diesem Zeitraum, in dem wir uns gerade passieren. Das ist was, das passiert im Geistlichen, im Reich Gottes. Man sieht das vielleicht nicht immer gleich. Es ist was, das passiert in der Welt. Ich weiß, wenn ihr vielleicht die Nachrichten verfolgt. Ich bin ja normalerweise in New York stationiert. Und ich muss dann immer ganz ehrlich sagen, wenn ich in Deutschland bin, versuche ich immer so ein bisschen politischen Diskussionen auszuweichen. Es sind halt andere Zeiten im Moment. Es passieren Dinge und Gott erlaubt bestimmte Dinge und erlaubt sie immer mit dem Ziel, das Reich Gottes voranzutreiben. Und ich denke, das ist, was wir unbedingt vertrauen müssen. Wenn auch in der Welt Dinge passieren, die wir vielleicht nicht verstehen und wo wir denken, ja warum, das ist doch jetzt so komisch und irgendwie vor einem Jahr hätte sich noch keiner irgendwie sowas auch nur entfernt vorstellen können. Und jetzt sind wir hier und wir leben das. Wir leben das, was gerade alles so in der Welt passiert, was wir in den Nachrichten hören, was wir vielleicht in unserem eigenen persönlichen Leben erleben. Aber wie gesagt, es ist immer gekoppelt mit etwas, was Gott gerade im Reich Gottes und durch den Leib Christi tut. Und da möchte ich euch heute ermutigen, wenn ihr euch vielleicht gerade in so einem Zeitrahmen, in so einer Zeit befindet, wo ihr denkt, ich verstehe das alles einfach gerade nicht. Gott, was machst du? Gott, wo bist du? Heiliger Geist, was wirkst du gerade? Was passiert hier gerade? Ich verstehe es nicht. Dass Gott schon weiß, wie es weitergeht. Wir sehen nur das, was so direkt vor uns ist, aber Gott sieht weiter. Vor etwa 25 Jahren, ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich erstmal im vollzeitlichen Dienst bin. Das ist für mich ein unglaubliches Geschenk, hätte ich mir aber nicht vorstellen können. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass ich immer noch im Dienst bin und das immer noch mache. Aber Gott wusste das schon. Und hat die Dinge vorbereitet und sozusagen im Hintergrund, oder wie auch immer man das nennen möchte, im Hintergrund schon ein bisschen hier was gemacht, ein bisschen da was gemacht, sodass im Endeffekt dann alles zusammenfließt, sodass sein Plan der Heilsgeschichte passieren kann. Und das ist das Ding mit allem, was passiert, was in der Gemeinde passiert, wie er die Gemeinde zubereitet. Sein ultimatives Ziel ist wirklich, dass Menschen erreicht werden und so viele Menschen, so viele Seelen wie möglich mit dem Evangelium. Das für Metro, das unser Thema dieses Jahr ist, so bis die ganze Welt es hört. Und das ist auf dem Herzen Gottes, bis jeder das Evangelium gehört hat. Und dann kann das Ende kommen. Aber es hat noch nicht jeder gehört. Aber das ist auf seinem Vater Herz, dass jeder weiß, ich kann mich für Jesus entscheiden. Ich muss nicht so leben. Es gibt einen Gott, der liebt mich in all meiner Verzweiflung, in all meiner Dunkelheit. Es gibt einen Gott, der liebt mich. Und ich denke, dass das ist, was wir gerade sehen. Und so, wenn ich jetzt, ich nehme jetzt einfach Metro, weil das ist meine Welt, das sehe ich. Was wir bei Metro gerade sehen, das ist, selbst für mich so ein Video anzugucken, jedes Mal, also ich schaue das an und denke mir, Gott, was machst du gerade? Wo sind wir gerade Teil davon? Und wir sind in so einer Zeit, wir sind ja alle Deutsch, ne? Wir sind immer schön zielgerichtet, wir planen, wir haben Strategien und ich bin ein sehr strategischer Mensch. Und normalerweise Wachstum versuchen wir wirklich, wir versuchen das zu planen, dass man das mit dem Budget plant. Wir versuchen eine Strategie zu haben, dass wir ein Team haben. Wir können das Team richtig ausbilden, wir haben Zeit dafür. Wir können erst mit allen möglichen Regierungsoffiziellen reden. Und dann kommt Gott und sagt, ne, jetzt machen wir das alles mal ein bisschen anders, ne? Und dann kann man ihm einfach nur folgen. Und das Schlimmste, was wir sagen könnten, wäre, like, oh Gott, nee, ich verstehe gerade nicht, was du machst. Kannst du nicht mal ein bisschen langsamer machen hier, ne? Ich komme da gar nicht mehr hinterher. Aber so läuft das im Reich Gottes nicht. Manchmal wirkt Gott auf eine Art und Weise, die macht in dem Moment für uns vielleicht keinen Sinn. Und vielleicht fühlen wir uns so, als ob wir total inadäquat sind. Also ja, hier, ne? Ich bin die Erste. Und vielleicht denken wir, wir würden das gerne alles ein bisschen besser durchplanen. Ja, ich auch. Aber wenn der Heilige Geist was macht, das Einzige, was er von uns erwartet, ist, dass wir einfach damit raufspringen auf die Welle. Wenn die Welle kommt, lass uns mit raufspringen. Lass uns surfen lernen und schauen, was Gott gerade macht und ihn Gott sein lassen. Und darauf vertrauen, dass er ein souveräner Gott ist. Dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass er das irgendwie hinkriegt. Das musste ich lernen. Ne? Gott kriegt das hin. Er weiß, was er tut. Und wenn neue Länder aufgehen und neue Türen aufgehen und das Erziehungsministerium sagt, ja, aber da ist doch noch, ne? Da sind doch noch Schulen. Habt ihr noch mehr Teams? Dass wir dann sagen, ja gut, dass wir versuchen unser Bestes, ein neues Team auf die Beine zu stellen. Und das ist das, was wir bei Metro sehen. Aber ich denke, das ist nicht nur Metro, sondern ich sehe einfach, dass das was ist, was Gott grundsätzlich im Reich Gottes gerade tut. Dass wir in einer Zeit leben, wo sich Dinge verschieben, wo Dinge, die vielleicht noch letztes Jahr okay waren, wie wir unser geistliches Leben gelebt haben, wie Gemeinde war, war letztes Jahr okay, weil das war so eine Zeit. Und diese Zeit heute ist eben anders, ist eine andere Zeit. Gott macht was anderes. Und wir müssen ihn fragen, Gott, was machst du jetzt? Gott, was machst du hier, jetzt genau? Sag mir, wie ich darauf reagieren soll. Und ich habe eine Bibelstelle für euch, und zwar ist es vom Buch Richter. Und da möchte ich, du kannst noch einen kleinen Moment warten, Andreas, bis du das hoch wirst. Weil ich möchte es erst so ein bisschen Kontext geben davon. Das Buch Richter ist ja auch so ein super spannendes Buch, ne? Also da sind Geschichten drin, die glaubt man immer gar nicht. Wenn das jetzt nicht in der Bibel wäre, würde man sagen, naja, schon ein bisschen interessant, ne? Aber es ist in der Bibel, super spannend. So, das ist Richter 6 und die nachfolgenden Kapitel, wo es um Gideon geht. Die Geschichte von Gideon. Und ich denke, viele von euch, ihr kennt die Geschichte schon, vielleicht aus dem Kindergottesdienst von früher oder ihr habt das selber euren Kindern erzählt. Aber ich finde das total spannend, weil Gideon wurde berufen genau zu so einem Zeitpunkt. Dort war eine Zeitenwende. Die Israeliten hatten eine Zeit, wo sie wirklich ohne Gott gelebt haben. Und dann hat Gott, es wurde gesagt, sie haben gemacht, was böse war in den Augen des Herrn. Und der Herr gab sie in die Hand Midians. Und was dann passiert ist, ich denke, viele von euch wissen das auch, die Midianiter sind immer wieder gekommen und haben die Israeliten überfallen, haben all ihre Vorräte geklaut, all ihr Essen weggenommen und ihre Tiere, ihre Kühe, Schafe, Ziegen, was auch immer sie hatten, ihre Schätze, ihr Gold und alles weggenommen und alles geräubert. Immer wieder, immer wieder. Und das war so schlimm, das war über einen Zeitraum von 7 Jahren. Also das war ein Zeitraum, eine Season, ein Zeit, 7 Jahre, dass das immer wieder passiert ist. Und die Israeliten haben dann irgendwann Konsequenzen gezogen und ihr Verhalten angepasst. Und sie haben ihre Ressourcen versteckt, vielleicht vergraben. Sie haben sich selber versteckt. Sie haben Höhlen in den Bergen gebaut, wo sie sich dann zurückgezogen haben und versteckt haben vor dem Feind. Und es war so eine Zeit. Und ich denke, wir haben, vielleicht befinden wir uns manchmal persönlich auch in so einer Zeit, wo Dinge passieren und man versucht, sich anzupassen. Und ja, ich weiß, wir sind alle Christen, aber manchmal passen wir uns doch trotzdem an, um unsere Familie und uns selber sozusagen in Sicherheit zu bringen. Dass der Feind, dann denken wir, wenn wir jetzt das und das machen, uns hier schützen, uns da schützen, dann kann der Feind nicht kommen und uns angreifen. Und das ist so ein bisschen wie die Situation, wo die Israeliten sich drin in sich befanden. Und aber dann gab es einen Zeitpunkt, wo Gott gesagt hat, nee, die Zeit ist jetzt vorbei. Jetzt schreite ich ein. Jetzt mache ich etwas. Weil die Israeliten, die haben die ganze Zeit gebetet. Das war ja nicht so, dass sie nicht gebetet haben. Sie haben gebetet, Herr, hilf uns. Herr, greif ein. Herr, schütze uns. Mach was. Und dann nach 7 Jahren hat Gott gesagt, okay, jetzt ist die Zeitenwende. Jetzt mache ich was. Und dann kam ein Engel des Herrn. Und ist dem Gideon begegnet. Der war ein junger Mann. Und jetzt kannst du die Bibelstelle machen, Andreas. Ja. Genau, das ist jetzt hier im 11. Vers, 11., 12. Vers. Werde ich so ein bisschen drüber gehen. Dann kommt der Engel des Herrn und setzte sich unter die Terebinte bei Opa. Die gehörte Joas, dem Abessiter. Und sein Sohn Gideon, der drosch Weizen in der Keller, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Ja, was hier jetzt passiert, das ist eine Zusammenfassung von der ganzen Situation, in der sich die Israeliten befanden. Was hat er da gemacht? Er hatte seine Weinkeller, dort, wo man normalerweise den Wein macht, die Trauben zerschlägt. Was hat er dort drin gemacht? Sein Weizen geschlagen, gedroschen, um die Weizenkörner rauszukriegen, damit es keiner sieht. Damit es geschützt ist. Und aber in diesem Moment kommt der Engel und erschien ihm und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und vielleicht befinden sich einige von euch in so einer Situation, wo ihr denkt, weil ihr voll auf Selbstschutz versucht, all das, was ihr noch habt, zu retten und irgendwie zu verstecken vom Feind, weil ihr denkt, so wie es die letzten 7 Jahre war oder wie viele Jahre auch immer, so ist halt das Leben, ne? So geht's weiter. Und um uns zu schützen, um weiterzumachen, müssen wir unsere Sachen schützen. Und dann kommt der Engel Gottes und sagt: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und ich denke, das ist, was Gott uns heute sagt. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und er positioniert uns. Hier ist, was Gott macht. Wenn er uns herausruft und so ermutigt. Der Herr ist mit dir. Er positioniert für eine neue Zeit. Er positioniert uns für ein neues Wirken. Wir sehen diese unglaublichen Dinge durch Metro gerade, aber ich denke, das ist etwas, was Gott weltweit gerade tut. Und wir sind nur Teil von diesem weltweiten Wirken von Gott. Das ist eins von den Dingen, die er macht. Aber überall auf der Welt gingen solche Türen auf, überall auf der Welt. Und es sind neue Zeiten. Gideon, der hatte was, wir nennen das in Amerika ein Contingency Plan. Das ist ein Notfallplan. Und vielleicht sind hier einige von euch im Raum und ihr habt auch einen Notfallplan. Ne? Ihr lebt auch im Notfallplan. Ihr lebt nicht frei, ihr lebt nicht in dem vollen Potenzial, was Gott hat, aber ihr lebt in dem Notfallplan. Vielleicht nehmt ihr euch ein bisschen zurück in der Gemeinde, vielleicht nehmt ihr euch ein bisschen zurück in der Familie oder in eurer Nachbarschaft. Und Gott sagt, nee, die Zeit des Notfallplans ist vorbei. Ich brauche euch. Ich brauche euch in dem ganzen Potenzial. Ich brauche euch und ich möchte, dass ihr mir erlaubt, dass die Bestimmung, die ich auf euer Leben gelegt habe, dass ihr das auslebt, dass ihr nicht euch zurücknehmt. Das ist nicht die Zeit mehr, sich zurückzunehmen. Es ist die Zeit zu sagen, Herr, hier bin ich. Sende mich, hier bin ich. Und wir haben das, das ist oft was wir in New York sehen, ne? Dieses Notfallplan. Ich erzähle euch immer, wie das aussieht, wenn man so auf Besuchsdienst geht oder mit den Familien arbeitet. Und dazu muss ich auch sagen, das hat echt lange gedauert, bis ich das überhaupt gesehen habe, weil das so normal in den Familien ist. Ganz besonders in den Ghettos, wo es halt so gefährlich ist dort und viele Überfälle und einfach Feinde. Du hast halt diese Familien, die in diesen Housing Projects wohnen, die haben halt oft keine sicheren Art, Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht mehr so, aber so die Tür so richtig sicher zu verschließen, ne? Und was sie dann machen, und das weiß die ganze Familie, die Kinder wissen das, die haben dann schon ein Meeting mit ihren, da gibt es schon ein Familienmeeting, wo den Kindern gesagt wird, wenn was passiert, so müsst ihr euch verhalten. Und das ist nicht nur, ist nicht falls was passiert, das ist, wenn was passiert, das ist unser Notfallplan. Wenn jemand an die Tür kommt, klopft oder versucht reinzukommen, rumschreit, natürlich soll er nicht reinkommen, wir versuchen ihn draußen zu halten. Wenn er doch reinkommt, weiß jedes Kind, wo ist die erste Waffe, wenn jemand reinkommt. Vielleicht ist es eine Pistole, vielleicht ist es ein Messer, irgendwas. Und dann sind so in jedem Raum sind Waffen verteilt. Und jeder in der Familie weiß, wo diese Waffen sind, falls irgendwas passiert, dann können sie sich dementsprechend erwehren. Und das nennt man halt, das ist halt dieser Notfallplan für die Familie. Und oft denke ich, ist das so, dass wir auch so leben, ne? Mit so einem Notfallplan. Anstatt dass wir Gott vertrauen und denken, Gott, du kannst das. Dass wir im Notfallplan sehen, leben und versuchen einfach die Dinge selbst zu planen, selbst eine Strategie zu entwickeln. Und vielleicht nicht immer zu schauen, Gott, was machst du gerade? Und dazu möchte ich sagen, ich bin überhaupt nicht gegen Strategie. Also ich bin ein großer Freund davon. Ich denke, das ist Verwalterschaft, ist vom Herrn und das ist ein biblisches Prinzip. Aber manchmal macht Gott was, das überrollt einfach alles, was wir uns im Natürlichen vorstellen können. Und da sitzen vielleicht einige von euch hier in diesem Raum und Gott möchte dich beruflich auf eine ganz, ganz andere Ebene heben. Aber wenn du dir überhaupt da Gedanken drüber machst, da kriegst du voll die Panikattacke und denkst, nee, das kann ich doch nicht, das kriege ich nicht hin. Ich weiß, die wollen, dass ich das mache, aber ich kriege das nicht hin. Und Gott sagt vielleicht, ja, aber das habe ich doch für dich vorbereitet. Warum trittst du da nicht rein? Warum vertraust du mir nicht, dass ich da, dass es das ist, was ich jetzt für dich habe? Und diese neuen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, da braucht es auch einfach neue Art und Weisen, mit dem Neuen umzugehen, was Gott uns gibt. Das ist, wissen, es gibt so viele Bibelstellen wie der neue Wein in den neuen Schläuchen. Das ist genauso hier. Es braucht eine neue Sichtweise. Eine göttliche Erkenntnis, dass wir einfach aufhören, die Dinge mit unserem eigenen Verstand anzuschauen. Und hier ist was, da erzähle ich einfach mal von mir, aber vielleicht führt ihr euch ja auch angesprochen. Ich denke, je länger man mit dem Herrn lebt und je länger du in einem Bereich arbeitest, was passiert ist, dass du oft dann schon eine bestimmte natürliche Weisheit, eine natürliche Erkenntnis entwickelst für diesen Bereich. Das auch einfach wunderbar ist. Ich denke, das ist Gott erlaubt dir, dass du das hast. Aber im Endeffekt ist es dann nur eine menschliche Weisheit, ein menschliches Kennen, ein menschliches Wissen. Und selbst wenn das menschliche Wissen wunderbar ist, weil das vielleicht der Wissenschaft entspricht, weil das deinem Erkenntniswert entspricht, aber manchmal müssen wir das alles zur Seite schieben und sagen, Gott, jetzt vertraue ich auf dich. Du willst das hier machen, diese Tür geht hier auf. Die sieht unmöglich für mich aus. Ich verstehe das auch gar nicht, warum die für mich jetzt aufgeht. Aber ich vertraue dir, dass durch mich, dass du das schaffst. Was wir oft vergessen, es sind ja nicht wir, die irgendwelche Dinge im Reich Gottes bewegen. Ne? Wir bewegen ja gar nichts im Reich Gottes. Wir positionieren uns nur und dann wirkt der Heilige Geist, die Gegenwart Gottes durch uns und macht das durch uns. Und einfach diese neue Sichtweise zu haben, zu sagen, Gott, es geht nicht darum, was ich kann. Es geht einfach nicht um meine Ausbildung. Es geht um das, was du kannst. Und es geht um das, was du gerade machen möchtest. Und ich bin einfach mal so mutig, dir zu vertrauen, dass du bist, wer du bist. Und dass du machen kannst, was du sagst, was du machst. Dass du zu deinen Versprechungen stehst. Da gab es zum Beispiel eine Situation und Andreas, ich weiß nicht, machst du auch die Bilder? Ja. Oder vielleicht können das erste Bild von dem Raiden drauf machen, genau. Das ist jetzt hier ein Junge, der ist auf meiner Bassroute in New York, wo in dieser Gegend bin ich auch schon seit mehr als 13 Jahren, wo ich die Kinder besuche und das ist jetzt, er hat jetzt die Gelegenheit, hier auf so ein Metro-Camp zu gehen. Aber das war echt der Troublemaker auf dem Bus. Also immer hat er Ärger gemacht und auch die anderen angestiftet, ne? Ärger zu machen. Er hat nicht gehört. Er war halt derjenige, wo man denkt, naja, ich hab ihn total lieb, aber es wird wieder ein bisschen schwierig, ne? Aber er kam jede Woche. Total treu. Jede Woche kam er. Und dann irgendwann habe ich immer mitgekriegt, warum er so war, wie er war. Da habe ich ihn mit seiner Mutter erlebt, als ich beim Besuchsdienst bei denen zu Hause war. Und seine Mutter ist total eine Taffe, war auch schon Gefängnis und Tätowierungen überall. Und irgendwann mal, da war ich da und der Raiden stand da, seine Mutter stand daneben. Und dann schreit sie ihn an und ich stehe daneben. Also so auf so eine krasse Art und Weise. Es hat mir so wehgetan innen drin. Und mit den schlimmsten Wörtern beschimpft, mit den schlimmsten Flüchen. Und er hat das alles gehört. Und das war für ihn ganz normal. Und das habe ich halt dann so, das hat er so ein bisschen erklärt. Und er kam halt jede Woche. Und hat sogar angefangen, auch zum Gottesdienst zu kommen, zum Erwachsenengottesdienst. Und alleine, also das waren wirklich 20 Minuten Fußweg. Das ist für so einen Teenager aus dem Ghetto absolut krass. Also war ich wirklich überrascht. Und dann war ich einmal wieder irgendwie gerade woanders und krieg dann eine Nachricht, ein Bild auf meinem Handy. Und da hat er sich taufen lassen. In der Gemeinde. Ich war so, was, Raiden? Ja, Raiden hat sich taufen lassen. Gut. Und ein paar Wochen später bin ich wieder in New York und dann bin ich auf Besuchsdienst. Und gehe durch den Park und sehe dann seine Mutter da hinten sitzen und mit so ein paar anderen Leuten im Park. Das waren so Gangster, das ist ja in New York wirklich so mit diesen Gangs. Und wo man dann normalerweise vorbeigehen würde, aber da seine Mutter mich gesehen hatte, wusste ich, oh, ich muss jetzt da hin und Hallo sagen. Und dann gehe ich hin und sag Hallo und dann gibt sie mir auch eine Umarmung und dann fängt sie an zu reden. Vor den anderen ganzen Leuten im Park mit dem ganzen Gangster-Rap, der da laut geblastet war. Und dann sagt sie, ja, der Raiden, oh, der ist ja bei euch Metro mit dabei, der hat sich jetzt hier taufen lassen und sein ganzes Leben hat sich verändert. Der hört jetzt immer auf mich und in der Schule ist er auch viel, viel besser und so weiter. Und erzählt das vor all den anderen Leuten und ich habe damit auch überhaupt nicht gerechnet, muss ganz ehrlich sagen. Ich stehe da nur mit meinem Mund offen und höre ihr zu und denke, ja, du machst gerade was ganz, ganz Großes in einem ganz total unerwarteten Zusammenhang. Aber du bist durchgekommen für so einen jungen Raiden. Und ja, vielleicht kannst du das nächste Bild von ihm, das sieht fast gleich aus, aber das wollte ich unbedingt zeigen, weil da sieht man, das seht ihr vielleicht nicht, er lächelt. Er lächelt fast nie. Er hat fast nie gelächelt. Und das hat mir auch jemand geschickt vor einer Woche, glaube ich, war das. Aber das habe ich, das ist ein kleines Video, das ist so ein Teil vom Video, das Video habe ich mir bestimmt 10-mal angeguckt. Aber das ist für mich auch wieder so Zeit, Gott, du machst was und du kannst das Unmögliche. Ich habe den Rain angeguckt und meine Sichtweise war, naja, ne, Hopfen und Malz verloren. Aber Gott hat ihn angeguckt und wirklich in seinem Herzen ergriffen. Und was in ihm verändert und was langfristig verändert, wo ganz ehrlich von außen betrachtet, haben wir wenige Kinder, wo in so einer kurzen Zeit so eine krasse Veränderung ist. Das war wirklich der Heilige Geist. Das war was absolut Übernatürliches. Und genauso möchte ich euch ermutigen, in diesen neuen Zeiten, in denen wir leben, einfach zu schauen, Heiliger Geist, was machst du gerade? Dass ihr nicht so wie ich so total überrascht seid in der Situation und dann ganz schnell, oh ja, was mache ich denn jetzt, was sage ich denn jetzt? Ne? Sondern, dass ihr euch darauf vorbereitet im Geist, was machst du gerade, Heiliger Geist, und was soll ich sehen mit meinen Augen? Was passiert unter meinen Nachbarn gerade? Was passiert gerade in meinem Job? Was passiert in meinem Dienst gerade? Vielleicht ist es eine Tür, die du aufmachst, Gott, die ich gar nicht für voll ansehe. Vielleicht ist das ein neuer Dienst und vielleicht denke ich, nee, das ist das vielleicht doch nicht. Ich stelle mir lieber das davor. Aber manchmal benutzt Gott die Dinge, die unwahrscheinlich aussehen, um uns in diese Position zu bringen, wo er eine Veränderung durch uns bewirken kann, eine Veränderung in dieser Welt. Und das bringt mich zu dem nächsten Punkt. Wenn wir in neuen Zeiten leben, dann braucht es ein neues Selbstverständnis. Und da möchte ich wieder zurückgehen. Andreas, kannst du noch mal die Bibelstelle bitte wieder raufmachen vom Richter? Genau, Vers 12. Das neue Selbstverständnis. Hier sagt es der Herr ganz, ganz klar. Der Herr ist mit dir. Der Herr ist mit dir. Du tapferer Held. Du tapferer Held. Wenn das jetzt jemand für dich zu dir sagt heute, genauso, wie fühlt sich das an? Was denkst du, tapferer Held ich? Nee, ich bin doch hier unter der Knute des Feindes und im Einfluss des Feindes. So viele Dinge passieren gerade in meiner Familie und ich habe das Gefühl, ich kriege es nicht unter Kontrolle. Ich bin doch nicht der tapfere Held. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Dieses Selbstverständnis, ein neues Selbstverständnis von unserer Identität. Und da meine ich jetzt nicht nur, dass wir verstehen, wir sind geliebt, sondern einfach, dass wir wirklich verstehen, im Reich Gottes, in Gott, was hat er dir für eine starke Identität gegeben, dass du dort stehen sollst als Sohn, als Tochter des allmächtigen und allerhöchsten Gottes. Das ist die Identität, die er dir gegeben hat. Du bist tapfer, du bist ein Held, du bist eine Heldin. Und Gott möchte wirklich Geschichte mit dir schreiben. Das vergessen wir ja so oft. Wir denken ja, Gott liebt uns und er liebt uns für uns, damit wir jetzt endlich durch diese ganzen durchgehen und Gott uns heilen kann. Aber das alles will er hier nur, weil er dich positionieren muss. Er hat dich geschaffen mit einem Auftrag in dieser Welt. Er wartet nur darauf, dass er dich positionieren kann als tapferer Held, als tapfere Heldin, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Es gibt so viel Dunkelheit auf dieser Welt. Es gibt so viel Dunkelheit. Und damit meine ich jetzt nicht nur Menschen, die in physischer Armut sehen. Wir sehen das viel. Ja, wir sehen das wirklich viel. Krasse Armut. Jetzt in Ruanda, das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so eine der Dinge, das war für mich wirklich sehr extrem, sehr hart, das damit umzugehen, mit dieser krassen Armut, dass Menschen einfach nichts zu essen haben oder Kinder nicht in die Schule können, weil die keine Schuluniform haben. Aber es gibt auch Armut hier. Es gibt gleiche Dunkelheit hier. Vielleicht sitzen die sogar am anderen Schreibtisch im Büro bei dir. Und da sitzt gerade jemand und der denkt darüber nach, dass er einfach dieses Leben nicht mehr will. Und Gott wartet darauf, dass er dich positionieren kann, um einfach Licht in diese Dunkelheit zu bringen. Und das ist eine andere Bibelstelle, die ich mit euch teilen möchte. Und das ist eine Bibelstelle, die haben wir schon sehr oft gehört. Und die wird immer so im Kontext gesagt und das ist immer auch so schön. Ne? Das ist aus Matthäus 5, die Verse 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht dieser Welt. Das Licht, was die Welt hat, das seid ihr. Das seid ihr. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter einen Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Wie oft machen wir das, ne? Dass wir unser Licht unter einen Scheffel stellen. Und damit meine ich nicht, dass wir stolz sein sollen auf das, wer wir sind oder was wir machen. Aber dass wir dieses gesunde Selbstverständnis haben von dem, wer wir sind, wer wir in Gott sind und wozu wir geschaffen sind. Man setzt diese Lampe auf ein Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Haus sind. Ebenso, und das ist hier der Vers, wo viele Christen oft so innen drin, oh, ebenso lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Ihr sollt euch nicht verstecken, ihr sollt euer Licht vor den Menschen leuchten lassen. Die sollen wissen, wer ihr seid, damit sie eure guten Werke sehen. Damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Da geht es nicht um uns. Wie oft wollen wir nicht, dass unsere guten Werke gesehen werden, weil wir denken, oh, es geht dann um uns und jemand gibt uns irgendwie Lob und Preis. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass der Vater verherrlicht wird, dass der Vater Ehre kriegt, dass Gott verherrlicht wird. Und ich sage das jetzt nochmal, ihr seid das Licht der Welt. Individuell, jeder, der in diesem Raum sitzt, Gott hat dich dazu bestimmt, Licht zu sein und in die Dunkelheit dieser Welt hineinzugehen. In dieser Welt gibt es kein anderes wirkliches Licht, was Licht in die Dunkelheit bringen kann, als die Gemeinde Gottes, als der Leib Christi, als wir. Wir sind diejenigen, die das Licht bringen. Und ich möchte euch einfach ermutigen, das anzunehmen und sagen, Gott, ja, ich möchte Licht sein. In diesen neuen Zeiten, anstatt, dass ich damit einstimme und sage, oh ja, ist ganz furchtbar, was gerade passiert, das kann ich auch nicht verstehen. Ne? Das kann keiner verstehen, aber es ist einfach, anstatt damit einzustimmen und uns zu sorgen und uns zu wundern, was passiert denn jetzt morgen, was machst du Gott, was passiert da gerade, dass wir sagen, okay, nee, Gott, ich lebe jetzt in dieser Zeit. Das ist ja auch kein Zufall, wir leben alle in dieser Zeit, weil Gott uns dazu berufen und bestimmt hat und gesetzt hat, genau zu dieser Zeit in unserem Zusammenhang zu leben. Und zwar aus diesem einfachen Grund, damit wir Licht in die Dunkelheit dieser Welt bringen können. Aus diesem einfachen Grund. Und da gibt es so viel Dunkelheit. Und ich möchte euch ermutigen, einfach zu schauen, Herr, wo soll ich mein Licht hinbringen? Wo soll ich mein Licht hinbringen? Wo sollen meine guten Taten sein? Wo kann ich helfen? Wo kann ich Wahrheit bringen? Wo kann ich unterstützen? Wo kann ich mit meinem Leben einen Unterschied in dieser Dunkelheit machen? Und was wir auch noch brauchen, ist einfach ein neuer Glaube. Und da weiß ich, das ist jetzt theologisch, also bitte nicht theologisch das Statement untersuchen, aber mit meinem neuen Glauben meine ich. Ich meine auch mit Glauben nicht, wir beten und ich hoffe, Gott, dass du mich vielleicht benutzt. Ich bete und ich hoffe, dass sich beruflich was entwickelt, sondern ich meine mit Glaube, dieser Glauben, dieser Teil des Glaubens, der wirklich der agiert, wo ein Aktionsschritt erfolgt. In den neuen Zeiten können wir nicht einfach nur stehen und zuschauen und beten, sondern Gott erwartet von uns, dass wir gehen, dass wir uns positionieren und sagen, Herr, ich bin jetzt hier, du kannst mich benutzen. Ja, Herr, in diesem Beruf hier, in meinem Job gerade, ich verstehe auch nicht, was gerade da passiert, aber du hast mich hier positioniert und ich werde nicht zurückgehen, ich werde hier sein, wenn ich reden soll, werde ich reden, wenn ich beten soll, werde ich beten, aber ich werde dies im Glauben machen. Ich werde dies am Glauben machen, dass du der bist, wer du bist und dass du durch mich diese Welt beeinflussen möchtest. ein neuer Glaube, ein Glaube als Aktion. Und da haben wir ein anderes Bild, falls ihr das Bild von der Konika zeigen könnt. Und das ist eins von unseren Sonntagsschulmädchen oder eins von unseren Kindern in Indien. Und ich möchte euch so ein bisschen von ihr erzählen, weil einfach in Indien ist, ich denke, ihr habt das schon öfter gehört von Open Doors oder so, dass einfach dass die Christenverfolgung so extrem im Moment. Man darf nicht jemanden zum Christentum konvertieren. Und es ist sogar so, dass die Regierung Spitzel einschleust, also wirklich Geheimpolizei einschleust in die Gemeinden und dass die machen Videos von den Pastoren, schauen genau, was die gerade erzählen und schauen einfach, dass niemand dazu einlädt, sein Leben Jesus zu geben. Und was das heißt für unsere Teams, dass sie dort wirklich ihr Leben riskieren. Wenn die dort in die Dörfer gehen und von Jesus erzählen, diesem Gott, der so anders ist als die anderen Götter, diesem Gott, der die Kinder wirklich liebt, der Hoffnung bringt. Jede Sonntagsschule, die dort in Indien passiert, ist ein Wunder. Das muss ich jetzt ganz ehrlich so sagen. Wir sind dort auch in einigen Schulen sogar. Ich weiß nicht, wie das überhaupt möglich ist, aber Gott macht es möglich. Und in vielen solchen Dörfern, wo gerade so ganz besondere Dinge passieren. Und mit der Konika, vielleicht kannst du das Bild machen, wo sie so ganz alleine drauf ist in ihrer, die ist halt bei Eltern aufgewachsen, die ganz, ganz wenig Einkommen haben, sehr arm sind und der Vater ist Tagelöhner. Das heißt sozusagen, früh morgens geht er raus, versucht abends Arbeit zu finden, vielleicht auf dem gleichen Feld, vielleicht auf einem anderen Feld, wenn das schon fertig ist. So dass er abends nach Hause kommen kann und wenigstens ein bisschen Geld hat, damit die Familie was abends zum Essen hat. Und wenn man so ums Überleben kämpft, dann war es halt nicht möglich, für die Konika in die Schule zu gehen, weil da hätte sie irgendwie eine Schuluniform gebraucht und einen Rucksack und so weiter. Und das war ihr nicht möglich. Aber dann hat sie angefangen, zu den Metro-Sonntagsschulen zu kommen. Und jede Woche. Und dann hat sie angefangen, ihren Eltern zu erzählen von Jesus. Und die Familie, das war halt so eine ganz, ganz krasse hinduistische Familie. Das war schon total risikoreich. Aber sie hat immer wieder erzählt und immer wieder erzählt und immer wieder erzählt. Und dann hat sie halt eine Pate gekriegt. Und das haben wir hinten auch im Büchertisch dann in der Halle, falls ihr daran interessiert seid. Aber sie hat einen Paten gekriegt. Und durch diesen Paten konnte sie dann wieder in die Schule gehen. Und Andreas, kannst du noch mal das andere Bild wieder zeigen, wo sie in der Gruppe der Kinder ist? Das möchte ich noch mal mit euch zeigen. Was nämlich Gott machen kann, wenn sich jemand entscheidet, im Glauben voranzugehen. Das ist das Bild, wo so eine Gruppe von Kindern... Ach, machst du nicht gut. Hier, genau. Das Mädchen da in Blau, mit der blauen Tunika, das ist die Konika. Nicht nur hat sie ihr Leben Jesus gegeben, sondern sie ist jetzt eine der Mitarbeiterinnen dort. Sie wird nicht bezahlt, das macht sie alles freiwillig. Und zwar dadurch, dass sie jetzt zum Beispiel die Sonntagsschule in diesem Dorf macht, kann unser Team zur gleichen Zeit in ein anderes Dorf gehen, weil sie das übernommen hat. Und wenn man Gott erlaubt, einen im Glauben voranzubringen, wie unser Team in Indien, das in diese Gegend geht, obwohl sie wissen, was ihnen dort passieren kann. Wir haben Mitarbeiter gehabt, die waren kurz im Gefängnis. Wir haben Mitarbeiter gehabt, die wurden verprügelt von der Polizei. So noch großes Risiko. Und trotzdem, inmitten von diesem Risiko, gehen sie und erlauben, dass Gott sie berührt. Und dann so ein Mädchen wie Konika, nicht nur, dass ihr eigenes Leben komplett auf den Kopf gestellt wird und dass sie jetzt Hoffnung hat, dass sie jetzt eine Zukunft hat, aber es geht weiter. Jetzt kann Gott Konika positionieren, dass sie andere Kinder in anderen Dörfern erreicht. Und damit möchte ich euch einfach ermutigen. Ja, wir leben jetzt in anderen Zeiten. Dinge passieren, verstehen wir nicht. Vielleicht, oder vielleicht ihr, aber ich nicht. Aber Gott macht was. Es geht immer darum, das Reich Gottes voranzutreiben. Es geht immer darum, Dinge zu positionieren, dass mehr und mehr Menschen ihr Leben Jesus geben können. Darum geht es, um diesen neuen Glauben. Und ich möchte euch ermutigen, dass Gott euch in eurem persönlichen Leben genauso benutzen möchte, um diesen Unterschied zu bringen. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid diese tapferen Helden, die Gott benutzen möchte. Ja. Danke, ja.
Ich habe nichts hinzuzufügen. Lasst uns beten. Kommt ihr nach vorn. Wenn dich das auch bewegt, du den Herrn fragen möchtest, wir können gerne, ich lade uns ein, dass wir einfach aufstehen im Gebet, dass wir einfach vor dem Herrn jetzt, dass wir aufstehen. Ja. Herr, wir danken dir einfach für das Zeugnis, was Simone erzählt aus ihrem Leben, für den Bericht, einfach was du tust. Und wir danken dir, dass du genau der gleiche Gott bist in unserem Leben. Wir danken dir dafür, dass wir auch in den letzten Jahren, wo so viel sich in so kurzer Zeit verändert hat, dass wir immer und immer wieder sehen konnten, du bist in Kontrolle, du bist gut und du hast einen Plan für diese Zeit. Und Herr, wir wollen das wirklich annehmen. Herr, dass du uns ermutigst, ganz neu auch dich zu fragen, was willst du tun? Und Heiliger Geist, wir hören so viel von dir, wir kennen dich und wir danken dir, dass du uns wirklich führst. Und hilf uns, eine Gemeinde und Einzelperson zu sein, die dir folgen. Und wir danken dir dafür, dass du dich bewegst in unserem Leben, dass du da bist. Dass auch die Menschen, die um uns herum sind, dass sie dir wichtig sind. Und ich möchte echt so beten, dass du uns hilfst, einfach neu hinzuhören und wirklich zu folgen, gehorsam zu sein. Und lass uns doch jetzt ganz kurz noch einen Moment nehmen, wo wir einfach jeder von uns persönlich auch den Herrn fragen und sagen, wo setzt du mich als Licht? Und frag doch auch ganz konkret für morgen und für diese Woche. Lass einfach unsere Herzen jetzt mal so ganz neu öffnen vor dem Herrn. Danke, Herr, dass du zu unseren Herzen redest, immer und immer wieder. Und wenn du heute Morgen hier bist und das hört sich toll an, aber du lebst noch gar nicht in dieser Beziehung mit Jesus. Das, was Simone erzählt hat, das ist total real. Man kann so nah mit Gott leben und sein Geist lebt in uns und er redet wirklich zu uns, er führt uns. Wir können lernen, dieses Reden, was kein akustisches Reden im Normalfall ist, sondern einfach so eine innere Führung, das einfach wahrzunehmen und mit ihm zusammenzuleben. Ich möchte dich einladen, wenn du das noch nicht festgemacht hast für dich, dann lade ich dich ein, heute Morgen Jesus in dein Leben einzuladen und seinen Geist einzuladen, dass er dich führt, dass du das wirst, was Simone gerade erzählt hat, dass du Kind Gottes wirst, Kind des allmächtigen Gottes, Sohn und Tochter Gottes und dass du erlebst, dass er ein Erbe für dich hat. Jesus hat was für dich erkauft am Kreuz. Und wenn du das für dich festmachen möchtest, komm doch jetzt einfach gleich am Ende hier nach vorne. Wir werden hier gleich Gebetshelfer haben. Und wenn du auch eine andere Not hast, wenn du Heilung brauchst, wenn du einfach einen Gebetspartner brauchst, der sich eins macht mit dir für eine Not, die da ist, wollen erwarten, dass der Retter eingreift. Dann geh nicht nach Hause und nimm das wieder mit, sondern komm gerne nach vorne, dass wir hier zusammen beten können. Und wenn du Jesus kennenlernen möchtest oder einladen möchtest in dein Leben, dann komm auch gerne nach vorne, wir beten so gerne mit dir.